Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Amen. Liebe Gemeinde, die Festtage sind vorbei, die Gäste wieder abgereist oder wir wieder zu Hause. Wir ruckeln uns wieder ein in unserem Alltag mit den guten Vorsätzen zum neuen Jahr, mit den Aufgaben, die auf uns warten. Vielleicht ein bisschen erholt, vielleicht ein bisschen geschafft von all dem zu viel, was ja auch zu diesen Tagen gehört. Vielleicht schon wieder bedrückt von den Nachrichten. Und dann legt sich einer quer. Der will noch nicht zurück zum Alltag. Ja, vielleicht überhaupt nie mehr. Der spaziert am helllichten oder auch hellgrauen Alltag im feinen Zwirn durch die Straßen, spaziert, als wüchsen Veilchen auf seinem Kopf und als wäre über ihm der Himmel immer himmelblau. Nimmt vor allem den Mund so voll, als wollte er nicht etwa einen harmlosen Jahresanfang, sondern eine Jahrtausendwende, ja eine Zeitenwende ansagen. Ach was, anjubeln und einläuten mit dem Glockengeläut von sämtlichen Berliner Kirchen inklusive dem Berliner Dom. Hören Sie selbst. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und, was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Vollmundiger und kräftiger kann man nun wirklich nicht in die Seiten greifen. So viel Überschwang, so viel heiliger Optimismus, so hat ein Ausleger geschrieben. Und dann ruft er auch noch ein Gnadenjahr des Herrn aus. Was ist das überhaupt, ein Gnadenjahr? Eine wirklich tolle soziale Errungenschaft, liebe Gemeinde. Alle 50 Jahre gab es in Israel ein Jubeljahr. Daher übrigens die Redensart, alle Jubeljahre, für etwas, das sehr selten passiert. Ein Jubeljahr, das war ein Erlassjahr, ein Jahr, in dem alle Schulden und Hypotheken als getilgt galten, in dem sich die Gefängnisse öffneten und alle, die sich verschuldet hatten, frei waren. Die Menschen konnten neu anfangen. Unglaublich. Diese Jubeljahre, diese Gnadenjahre waren das Idealbild einer erneuerten Lebens- und Volksgemeinschaft. Es gab nur ein Problem: die Jubeljahre blieben ein Ideal, ein Wunschbild. Sie sollten eingeführt werden, so steht es im dritten Buch Mose. In der Praxis hat es sie wahrscheinlich nie gegeben. Schade eigentlich. Und nun kommt einer daher und verkündet den Einbruch dieses Ideals in die Wirklichkeit. Das Wachstum einer ganz neuen Art von Bäumen in der Plantage Gottes, Bäume der Gerechtigkeit. Der da redet, der da schreibt, wir nennen ihn Tritor Jesaja, den dritten Jesaja, ein Kunstname. Wir wissen praktisch nichts über ihn. Einzig dieses, es sind Worte, die das Ende des babylonischen Exils und die Rückkehr der Verbannten nach Israel voraussetzen, mehr nicht. Aber was ist der Grund für diesen überschäumenden Jubel? Genau genommen gibt es keinen, der für uns erkennbar wäre. Erkennbar ist das genaue Gegenteil, eine zerstörte Stadt, wie wir sie aus der Tagesschau kennen, Gazastadt zum Beispiel oder Kupjansk in der Ukraine oder Palmyra in Syrien. In den Hauseingängen von Jerusalem hocken hungrige und durstige Kinder. Die Brunnen der Stadt geben längst kein Wasser mehr. In den Dachbalken des zerstörten Tempels nisten die Eulen. Zerstörte Städte sehen überall und zu allen Zeiten gleich aus. Auch die Stadt Jerusalem oder was von ihr übrig war, etwa um das Jahr 530 vor Christus. Dabei hat alles so großartig angefangen. Aus einer königlichen Friedenslaune heraus lässt der Perserkönig Kyros nämlich die deportierten Leute aus Israel nach Hause zurückkehren, nach 70 Jahren im Exil. Auf einmal blühen Sehnsucht, Ungeduld, Vorfreude auf wie Gänseblümchen zwischen den Trümmern. Als die Israeliten dann schließlich aus dem Exil ankommen und sehen, wie ihre geliebte Stadt aussieht, da sind Aufbauwille und Überlebensmut zunächst riesig. Vor ihren inneren Augen sehen sie eine blühende Stadt. Jetzt bricht eine neue Zeit an, jetzt fängt ein neues Leben an. Und dann kommen die Mühen der Ebene. Große Hoffnungen, wunderbare Ideale und die knicken ein vor der Realität. Gezänk, Probleme bei der Beschaffung von Baumaterial, Kompetenzgerangel, Egoismen. Und dann gibt es die Kriegsgewinnler, die Gauner und Betrüger, die die Neuankömmlinge ausnehmen und übers Ohr hauen. Das steht alles im Buch Jesaja, Kapitel 59. Keine vergnügliche Lektüre. Noch einmal also die Frage, was hat der Unbekannte mit der Blume im Knopfloch für Gründe zum Jubeln? Woher nimmt er die Stirn, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen? Wäre nicht ein Jahr der Gnadenlosigkeit, der Ungnade ehrlicher? Es gibt keinen Grund, liebe Gemeinde, keinen, den man an der Realität, an der Wirklichkeit festmachen könnte, die ihn umgibt. Einzig diese Begründung, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Eigentlich wurden nur Könige gesalbt. Dieser hier ist aber kein König und auch kein Messias. Und trotzdem benutzt der Prophet für sich diese Worte, weil er sich von Gott berufen fühlt, von Gott beauftragt und gesandt. Dass ein Mensch etwas in Gang setzt, sich beauftragt und berufen fühlt, woher das kommt, kommt ja immer wieder einmal vor. Menschen, die etwas in Gang setzen auf wunderbare Weise. Amerika 1955 zum Beispiel, da bleibt eine Frau, eine Afroamerikanerin, Rosa Parks heißt sie, in einem Bus auf einem Platz für Weise sitzen und hat damit die Bürgerrechtsbewegung in Amerika ausgelöst. Da sind Menschen 1989 mutig und gehen auf die Straße. Woher kommt so etwas wie Mut, so etwas wie Sendungsbewusstsein, das Gefühl, ich bin gefragt? Gott meint mich und ruft mich, der Geist des Herrn ruht auf mir. Man kann alle möglichen Gründe suchen und finden, aber letztlich wird immer ein unerklärlicher Rest bleiben, denn wir Menschen können ja beides sein. Herdenmenschen angepasst an den sogenannten Mainstream, aber auch mutig, bereit, dem zu folgen, was wir als richtig erkannt haben. Der Geist Gottes ruht auf mir. Ob der Prophet damals in Jerusalem Menschen bewegt, ermutigt und verändert hat mit seiner prophetischen Poesie? Wir wissen es nicht. Immerhin sind seine Worte überliefert worden. Da muss ein Funke übergesprungen sein. Denn damals ist ein neues Jerusalem aufgebaut worden. Wo Gottes Geist am Werk ist, da passiert etwas mit uns. Gottes Geist löst etwas in uns aus. Und auf jeden Fall wissen wir, einer hat Jahrhunderte später die Worte dieses Jesaja gehört und in sich aufgenommen. Jesus, so erzählt Lukas, kommt nach Nazareth, geht am Sabbat in die Synagoge und will aus den Heiligen Schriften lesen. Man reicht ihm die Schriftrolle und er liest genau diese Textstelle. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann heißt es weiter, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Es war dann nicht so, liebe Gemeinde, dass die Leute Jesus zu Füße gefallen sind und ihn angebetet haben. Er ist nur knapp mit dem Leben davongekommen. So empört waren sie. In ihren Augen und Ohren war das eine unerhörte Anmaßung. Und doch, aus den Worten des Propheten ist ein Jetzt geworden. Es hat etwas angefangen mit diesem Jesus von Nazareth, was bis heute weitergeht, weiter wächst, in und trotz allem, was dagegen angeführt werden kann. Es ist eine Hoffnung, eine Zuversicht, die an den Dietrich Bonhoeffer zu Weihnachten an seine Familie und seine Verlobte schreiben lässt: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ihr könnt das ja gern so glauben, sagen manche, ist aber nichts für mich, wohl eher ein Hirngespinst. Wir warten immer noch darauf, sagen die Juden, warten darauf, dass sich das Prophetenwort erfüllt. Denn die Welt müsste ganz anders ausschauen, wenn der Messias in diesem Jesus gekommen ist. Und wir, liebe Gemeinde, Sie und ich, gehen wir mit Hoffnung und Zuversicht ins neue Jahr? Im Vertrauen auf Gottes guten Willen für uns alle und vielleicht mit der Aufgabe beizutragen in 2026 zu einem Jubeljahr des Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.